Ja, die Tugend der Höflichkeit, was ist das? Und zunächst mal stellen wir mal fest, dass wir keinen einheitlichen Konsens mehr darüber haben, was Höflichkeit ist. Das hat nicht nur was mit Generationen zu tun, sondern das hat auch was mit der Multikulturalität unserer Gesellschaft zu tun. In unseren Breitengraden ist es üblich, dass wenn man sich trifft, begegnet, dass man sich begrüßt und die Hand gibt. Andere Menschen, die jetzt auch in Halger wohnen und aus anderen Kulturkreisen gibt, da ist das Handgeben der schlimmste Einbruch in die Intimsphäre. Und das macht man nicht. Und das führt dann oft auch zu Irritationen, wobei man natürlich auch immer gut beraten ist, sich auf die Höflichkeitsformen der Länder einzulassen, wo man lebt oder wo man Gast ist. So gibt es ganz bestimmte Rituale, wie man eine Visitenkarte überreicht. Also nicht so, hallo, wir sind zusammen, Konferenz, dann werden die Visitenkarten über den Tisch geschmissen. Nein, nein, einem Japaner oder einem Asiaten gibt man sie mit beiden Händen, mit der Schrift zum Lesen zugewandt. Und wenn man eine solche Visitenkarte, dann liest man sie erst, um überhaupt wahrzunehmen, wer mich für würdig erachtet, mir seine persönlichen Zugangsdaten zu geben. Also, was ist Höflichkeit? Höflichkeit, sagen einige, das hat was mit Respekt zu tun, das hat etwas mit Beachtung zu tun. Höflichkeit hat etwas auch damit zu tun, dass ich dem anderen Raum gebe. Ja? Wenn jemand zu mir nach Hause kommt, dann sage ich herzlich willkommen. Ich sage nicht mehr, fühl dich hier bei uns wie zu Hause, das kann auch schief gehen, sondern ich sage immer, ja, fühl dich wohl. Ich gebe ihm sozusagen mein Wohnzimmer zum Raum des sich Aufhaltens. Ich biete ihm einen Platz an. Du kommst hier nicht irgendwie mir quer, sondern ich habe auch einen Platz für dich. Und wie wichtig ist das im Leben, dass wir einen Platz finden in der Familie, einen Platz haben in der Arbeitswelt. Das ist ja alles gar nicht so selbstverständlich. Das alles hat auch was mit Höflichkeit zu tun. Die Abwesenheit von Höflichkeit hat vor vielen Jahren, und das ist dann auch mein einziger historischer Rückblick, den ich gebe, beklagt Friedrich Wilhelm I., also der Preußenkönig. Ich kann nichts dafür, das hängt mir so in den Knochen mit den Preußen. Der hat zum Beispiel den Buß- und Bettag als einen staatlichen Feiertag eingeführt, weil er in der Gesellschaft die Abwesenheit von Höflichkeit entdeckt hat. Und er hat mit diesem Buß- und Bettag als einen staatlichen Feiertag, deswegen konnte der Staat den ja auch wieder abschaffen, angeordnet, dass alle Untertanen und die Obrigkeit um Vergebung bitten soll für die Unvollkommenheit staatlichen Handelns. Hallo! Wir bräuchten heute, jeder zweite Tag müsste bei uns ein Buß- und Bettag sein, wenn es um die Unvollkommenheit staatlichen Handelns geht. Aber was hat eigentlich die Höflichkeit mit der Bibel zu tun? Also wir kennen Texte zur Barmherzigkeit, zur Nächstenliebe, zur Demut und zur Vergebung, also zu allen Themen fallen uns biblische Texte ein, fallen uns aber auch biblische Bezüge oder Texte ein zum Thema Höflichkeit. Nun, wenn ich in den Römerbrief schaue, in Römer 12, das wissen wir ja, in Römer 12 geht es sozusagen um die praktischen Handlungsanweisungen für die Gemeinden oder für die Gemeinde in Rom. Und da lesen wir, die brüderliche Liebe im Vers 10, untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also Ehrerbietung, das ist eine Form von Höflichkeit, würde der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom sagen. Gibt es aber auch noch andere Texte, wo wir sagen können, naja, da könnte man etwas von Höflichkeit abspüren. Ja, die gibt es, aber ich will jetzt hier nicht von einem Bibeltext in den anderen springen, aber so ein paar Akzente muss man ja setzen. Ein biblischen Bezug, wo das Thema Höflichkeit in einer bunten Facette zum Tragen kommt, ist im Grunde genommen im Korintherbrief. Und wir kennen diesen Text, weil er häufig gelesen wird bei kirchlichen oder Segnungen oder bei Trauungen, auch hier in unserer Gemeinde. Wenn Gottesdienst anlässlich einer Trauung gefeiert wird, wird dieser Text häufig gelesen. Und es ist ja auch richtig, dass er da gelesen wird, denn es sollte ja auch schon sein, dass Eheleute sich mit Respekt, Würde und Achtung und Höflichkeit begegnen. Und was lesen wir da im 1. Korintherbrief, Kapitel 3? Die Liebe ist freundlich, ist langmütig, eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wer diesen Katalog von Eigenschaften und Tugenden in seinem Lebensvollzug erfüllt, der kann nicht mehr verhindern, dass man ihn einen höflichen Menschen nennt. Wobei ja schon der Andi so auch aufmerksam gemacht hat auf so zeitgenössische Unhöflichkeiten, wenn man Gegenwart anderer steht und mit dem Handy da beschäftigt ist. Und das ist ja nichts anderes als ein Signal für mein Gegenüber: Du bist mir jetzt eigentlich nicht wichtig. Und ob du da bist oder nicht, mein Handy hat jetzt eine viel größere Bedeutung in meinem Leben. Das ist zutiefst unhöflich. Wobei das mit dem Handy ja auch noch ein anderes Phänomen sein kann. Es kann sich ja auch schlicht um eine alltägliche Sucht handeln. Man schenkt den anderen nicht seine Aufmerksamkeit. Aber wir kennen natürlich so Höflichkeitsformen, die finde ich genial. Ja? Wenn wir uns begrüßen, so heute Morgen oder dann auch hinterher beim Kaffee trinken für 7 €, damit ihr schon mal wisst, was jetzt hier die Preise in der Gemeinde sind, das war der Hintergedanke vom Andi, dann begrüßen wir uns, indem wir uns umarmen und ja, und so auf die Schultern klopfen und so. Das finde ich ganz toll. Wisst ihr, wo diese Begrüßungsform herkommt? Also das ist nicht so ein Hype von jungen Leuten, die das so mal so entdeckt haben, sondern das ist eine ganz simple, einfache Begrüßungsform aus dem Mittelalter. Nicht, mach die Arme breit, geh auf den anderen zu. Das heißt, ich komme in friedlichen Absichten, ich umarme den anderen und klopfe ihn ab. Warum klopfe ich ihn ab? Um zu gucken, ob er keine Waffen bei sich hat. Jetzt wisst ihr endlich, was ich meine, wenn ich euch in den Arm nehme. Das heißt, ich komme in friedlichen Absichten. Und dann ist das eben nicht nur eine Höflichkeitsfloskel oder eine äußerliche Höflichkeitsform, sondern ich verschenke mich dem anderen, ich nehme ihn in den Arm und ich sage ihm, ich komme in friedlichen Absichten. Fettnäpfchen und Stolperfallen werden uns ja manchmal auch in den Weg gestellt, aber manchmal tappen wir da ja auch rein aus lauter Unwissenheit. Höflichkeit in der Bibel, ja. Wo kommt aber nun, was ist eigentlich der Kern der Höflichkeit, die wir uns schenken, die Aufmerksamkeit, die wir uns geben? Warum sind wir eigentlich höflich? Manche Leute, da hat man ja den Eindruck, wenn man bei denen klingelt und zu Besuch kommt, die haben über der Eingangstür für sich selbst einen Zettel hingeschrieben, warum muss ich eigentlich zu allen Leuten nett sein? Also, was ist eigentlich der Grund? Der Grund der Höflichkeit ist die Würde des Menschen. Die Würde. Und die Würde ist nicht etwas, was wir uns selber erarbeiten oder was wir uns selber verdient haben, sondern die Würde des Menschen ist das, was uns von Gott zugesprochen wird. Naja, wird jeder jetzt sagen, naja, Würde, ich gehe mit allen Leuten natürlich würdig um. Ja, das wage ich auch gar nicht zu bezweifeln. Wovor ich am meisten Angst habe und was ich auch beobachte und was sich in unserem Leben so einschleicht und was dann auch die Sache so kritisch macht, ist das systematische Aushöhlen von der Würde des anderen. Wie geht das denn? Wenn ich den anderen eigentlich nur sehe in seiner Funktionalität. Was kann der? Was habe ich von dem? Warum bin ich mit ihm zusammen? dann betrachte ich den Menschen, ich reduziere ihn auf seine Funktionalität. In einem Betrieb natürlich eingestellt werden, damit sie eine ganz bestimmte Funktion ausüben, damit sie eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen. Aber damit werde ich letztlich nicht immer den Menschen gerecht, wenn ich ihn nur auf sein Können reduziere oder wenn ich ihn nur auf seinen Nutzwert reduziere, den er für die Gemeinschaft hat. Das war übrigens so eine kommunistische Grundidee. Man hat geguckt, welche Leistung bringt der einzelne Mensch für das Kollektiv, und danach richtete sich sein Wert. Das ist für Christen ganz anders, weil sich unser Wert vor Gott nicht nach unserer Leistung richtet, sondern weil wir die Würde und den Wert, den wir haben, von Gott verliehen bekommen. Und ich sage immer, manche sagen ja, Höflichkeit ist irgendwas Äußerliches. Könnt ihr auch so sagen, kann der sagen, was er wollt. Ich sage immer, Äußerlichkeiten sind Spiegelbilder innerer Zuständigkeiten. Und wenn ich einen gewissen Umgang mit dem Menschen pflege, dann entspricht das auch letztlich meinem inneren Bild dem Menschen gegenüber oder meiner Beziehung dem Menschen gegenüber oder meiner Zugewandtheit dem Menschen gegenüber. Romano Guardini, ein Italiener, aber das war auch schon alles, was er italienisch hat, eigentlich mehr ein Deutscher. Er ist als Kind, wir würden sagen, als einer Gastarbeiterfamilie nach Deutschland gekommen, ist katholischer Priester, Professor geworden, und Romano Guardini ist 1969 verstorben. Und der hat so eine Klassifizierung in seinen Vorlesungen seinen Studenten gegeben. Er hat gesagt, es gibt die große Nächstenliebe und es gibt die kleine Nächstenliebe. Also der Untertitel in diesem Gottesdienst, kleine Nächstenliebe als Höflichkeit, ist nicht so ein Ding, was wir uns ausgedacht haben, sondern ein Kriterium von Guardini. Guardini hat gesagt, da wo Menschen in Not sind, wo sie lebensbedrohlich gefährdet sind, da ist die große Nächstenliebe gefordert. Da machen wir dann vielleicht auch Sondersammlungen oder sowas. Da engagiere ich mich auch für den Nachbarn oder für den Arbeitskollegen, wo der in große Not gekommen ist, weil er krank ist oder was auch immer. Und dann hatte Guardini noch dieses Kriterium der kleinen Nächstenliebe, und da sagt er, die kleine Nächstenliebe ist die Nächstenliebe, die alltagstauglich ist. Und zu dieser alltagstauglichen Nächstenliebe gehörte für Guardini auch die Höflichkeit. Naja, worum geht es? Zunächst mal könnte ich ja jetzt noch viele Bibeltexte nennen, alleine wo es denn darum geht, im Philipperbrief, im Korinther 10, im Petrusbrief, da finden wir immer einen und den gleichen Gedanken, nämlich, dass der Mensch von sich nicht höher denkt, als es sich geziemt. Hochmut kommt nicht nur vor den Fall, sondern menschlicher Hochmut ist auch der Verlust von Höflichkeit im zwischenmenschlichen Umgang und führt zur Erkaltung und Verhärtung in unserer Gesellschaft. Es gibt natürlich für die Würde des Menschen einen Schlüsseltext. Und ich muss den immer und immer wieder lesen, weil man ihn häufig zitiert, weil er häufig im Bewusstsein ist, aber weil er letztlich nicht zu einer tiefgreifenden Veränderung führt, sondern mehr zu einer Oberflächenbetrachtung der Menschen. Und diesen Text will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, der ist ja auch ganz kurz. Da sagt nämlich Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ein Bild, das uns gleich sei. Und dann heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Das wissen wir alle, das ist für uns so selbstverständlich. Aber bitteschön, was bedeutet das denn? Ich und du, wir alle, sind Bilder Gottes. Ebenbilder Gottes. Hallo, bitteschön, was bedeutet das denn? Was heißt das denn? Die schönste Bildergalerie, die ich kenne, ist die Eremitage in St. Petersburg. Wenn man vor jedem Bild 10 Sekunden verweilt, braucht man 10 Jahre, um sich jedes Bild angesehen zu haben. Hatte eine Tante, die hat gesagt, geht ihr mit mir nach Petersburg? Ja, sag ich, gehe mit dir auch nach Petersburg. Sag ich, was willst du denn in Petersburg? Ich will in die Eremitage. Ja, was willst du in der Eremitage? Ich will mir da nur ein Bild ansehen. Sag ich, welches Bild willst du dir denn in der Eremitage ansehen? Ja, sagt sie, das Bild von Rembrandt, von seinem verlorenen Sohn. Und dann habe ich sie da hingebracht, mir vorher erstmal kundig gemacht, bis ich diesen Schinken da gefunden habe. Und dann habe ich sie da hingebracht und hat gesagt, jetzt kannst du dir alles angucken, solange du willst. Lass mich hier sitzen und wenn du fertig bist, holst du mich ab. Wann war ich fertig? Nach 4 Stunden. Da saß die immer noch vor dem Rembrandt. Und dann habe ich sie gefragt, was machst du eigentlich hier vor diesem Rembrandt? Da hat sie gesagt, weißt du, zunächst musst du Folgendes lernen. Man guckt sich keine Bilder an, sondern man spricht mit Bildern. Das Bild sagt etwas über den Künstler, über seine Empfindung, über sein Fühlen, über seine Botschaft, über seine Zeit. Und ich, wenn ich davor sitze, kann meine Fragen an das Bild. Die hat mir ein völlig neues Kunstverständnis, meine Tante, beigebracht. Und dann hinterher habe ich sie gefragt, naja, und was hat das Bild dir da so von Rembrandt erzählt? Und dann sagt sie, es war fast wie eine Predigt. Wenn das in der Kunst so ist, wieso sollte das mit den Bildern Gottes anders sein? Ich bin ja heute privilegiert. Ich gucke in die Bildergalerie Gottes der Gemeinde hier in Haiger. Jeder von euch ein einmaliger Schöpfungsgedanke Gottes. Ein Bild, in dem Gottes Spuren ihren Niederschlag gefunden haben. Jeder ein Bild, das zu mir spricht und auch jeder ein Bild, zu dem ich sprechen kann. Und wenn wir dann 140 Jahre Gemeinde hier feiern, dann haben wir auch mit einer Bildergalerie, nämlich mit Bildern zu tun, die vielleicht gar nicht mehr da sind, sondern wir sind hier sowas wie eine Wanderausstellung, wir haben Zugänge und wir haben Abgänge. Und wenn heute Gäste da sind, dann sind das sozusagen Kunstwerke, die uns heute geliehen sind und wir sollten diese Chance an unseren Gästen heute nicht vorübergehen lassen. Also jeder spricht zu uns. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich euch jetzt anschaue, was sagt ihr mir? Was sehe ich in euren Bildern, wenn ihr Ebenbilder Gottes seid? Naja, da gibt es dann manche, die sagen, jetzt hatte ich Urlaub, aber so richtig gut geht's mir auch nicht. Manche haben ein Gesicht, in dem sind die Spuren einer Krankheit, spiegeln sich wieder. Andere sind in sichtbarer oder unsichtbarer Naherwartung, weil ein neuer Schöpfungsgedanke Gottes gerade in ihnen heranwächst. Gibt's ja alles. Und jedes Gesicht und jeder Mensch erzählt so eine Geschichte. Manche gucken mich an mit einer fröhlichen Grundstimmung, also sie lächeln. Und andere gucken sehr skeptisch mich jetzt an und sagen, wo führt das jetzt noch hin, wenn der so weitermacht? Das heißt also, ich kann kommunizieren. Wenn wir draußen nachher Kaffee trinken, geht einer auf den anderen zu und sagt, oh, du hast auch schon mal besser ausgesehen. Oder man geht oft zu, also was bedrückt dich? Da sieht man richtig den Druck, den der auf den Schultern hat, das äußert sich auch im äußeren Erscheinungsbild. Die Bilder Gottes, die einmaligen Schöpfungsgedanken, von denen der Schöpfungsbericht spricht, sprechen auch zu uns. Würde ist das, was uns Gott verliehen hat. Die Ebenbildlichkeit, dass Gott jeden Einzelnen von uns geschaffen hat, als ein Bild und in jedem, den ich mir heute ansehe, die Gesichter sehe, begegnet mir ein Stück Gott, ein Schöpfungsgedanke Gottes. Und deswegen kann ich auch mit euch, oder dürfte ich mit euch, gar nicht lieblos umgehen. Deswegen dürften wir uns auch nicht mit Missachtung strafen. Höflichkeit braucht Zeit. Der Eremitage, 10 Sekunden für ein Bild, schaffe ich sowieso nicht. In einer Gemeinde, da weiß ich auch, wovon ich rede, ich bin ja sozusagen in diese Gemeinde hineingeheiratet worden. Und wenn ich mich mit den einzelnen Bildern, lebendigen Bildern dieser Gemeinde auseinandersetze, dann brauche ich im Grunde genommen 300 Stunden mehr, bis ich mit jedem Mal mich unterhalten habe, ein Gespräch geführt habe oder so. Wenn das Thema Höflichkeit so wichtig ist, wie sieht es denn mit der Höflichkeit bei uns aus, also mit der Höflichkeit Gottes zu uns aus? Wir hatten letzte Woche Hauskreis und dann war die Frage zum Schluss, auf die wir dann keine Antwort mehr gegeben haben, haben wir es eigentlich mit einem höflichen Gott zu tun? Ist Gott höflich? Und da kann man natürlich sagen, dass, ich würde zunächst mal sagen, letztlich ist menschliche Höflichkeit ein Nachahmen dessen, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Gott behandelt uns als Geschöpfe mit großer Würde. Er respektiert die Freiheit, mit der er uns geschaffen hat. So würde Guardini das jetzt bezeichnen. Er behandelt uns mit großer Freiheit. Gott hat uns die Freiheit gegeben. Er zwingt uns nicht, er schreckt uns nicht, er verführt uns nicht. Und er achtet uns als seine Geschöpfe, ob wir uns für oder gegen ihn entscheiden. Das ist die große Freiheit, die wir haben. Aber haben wir einen höflichen Gott? Im Matthäusevangelium lesen wir, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, meine Güte, wie hört sich das an? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hört sich ja an wie eine Kampfansage. Ich könnte ja mit der Brechstange den Zugang zu den Menschen finden. Aber auch das macht Gott nicht. Im biblischen Unterricht habe ich immer manchmal so einen Zettel gehabt mit so Bibelsprüchen und habe dann den BU-Lern gesagt, sucht euch mal das Bibelwort aus, was euch am meisten anspricht. War dann drauf hier, der Herr ist mein Hirte und die Ich-Bin-Worte, naja, so die üblichen Bibelsprüche. Mir ging es aber um was ganz anderes. Was sagt das Bibelwort dem Jugendlichen? Und dann habe ich gesagt, jeder sagt jetzt, welches Bibelwort er am ansprechend findet und gibt dafür eine Begründung ab. Und dann ist immer dieses Wort auch dabei, weil ich es auch so liebe aus der Offenbarung, wo wir lesen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, spricht der Herr. Und dann hat sich das ein Mädchen ausgesucht und dann sage ich, ja, was sagt dir denn dieses Bibelwort? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, das sagt mir zunächst mal, dass Gott ein höflicher Gott ist. Das sagt meine Mutter nämlich auch immer, wenn du einen Raum bestrittst, klopf an. Und wenn Gott den Raum meines Lebens betritt, dann klopft er an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir haben es also mit einem höflichen Gott zu tun. Was ist denn nun das Wichtigste bei Höflichkeit? Ist es die Form, die manche dann auch so ein bisschen abstößt? Es gibt ja so Höflichkeitsformen, wo man dann sagt, das geht überhaupt nicht mehr. Was ist es eigentlich? Also ich sage immer, bei allen Tugenden ist es nicht so wichtig, dass ich sie auswendig habe, sondern dass ich sie inwendig habe. Wenn ich also Geduld, Nachsicht, Respekt, Rücksichtnahme inwendig habe, dann wird sich das auch im Verhalten äußern. Also das Wichtigste bei den Tugenden ist die Einstellung und die Haltung. Also auf die Einstellung und die Haltung kommt es an.
Ja, bitte. Hartmut, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich komme mal nach vorne.
Bin ich schon überzogen?
Nee, ja? Nicht ganz, aber ich sag mal, so eine Predigt muss ja auch irgendwie einen praktischen Nutzwert haben. Gibt es denn irgendwas, was du uns vielleicht mitgeben kannst als Tipp für die nächste Woche? Irgendwas, was, wie man Höflichkeit eintrainieren kann? Gibt es einen biblischen Knicke oder so? Weil Einstellungen und sowas ist ja alles ganz schön und gut, aber so ein bisschen was
das Praktisches. Das fragst du mich als Lehrer. Als ich Schüler in meinen Schulen war, habe ich mich auch immer gefragt, was ist eigentlich der praktische Nutzwert dieses Unterrichts, den ich da besucht habe. Insofern kann ich die Frage von dir nachvollziehen. Gut, also ich habe gesagt zum Schluss, es geht um Einstellung und Haltung. Wenn ich eine gewisse Einstellung und eine Haltung zum Menschen habe, dann erwächst daraus das richtige Verhalten. Also ich denke mal, Verhaltenstraining ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir Einstellung und Haltung haben. Und trotzdem hast du ja recht. Gibt es bestimmte Formen, wie ich jetzt eine Einstellung oder eine Haltung bilden kann?
No? Fangen wir an.
Soll ich mal anfangen? Also ich denke mal, das Erste wäre für mich, dass ich mir selber klar mache, dass Gott mich als Mensch mit Würde ausgezeichnet hat. Und dann ist das jetzt auch zu abstrakt. Jetzt mache ich es praktisch. Gott hat mich, Hartmut Hühnerbein, für würdig erachtet, zu verkündigen, zu erziehen, zu bilden. Gott hat mich als würdig erachtet, Vater zu werden, Großvater zu werden. Gott hat mich für würdig erachtet, Glied einer Gemeinde zu sein, mich in einer Gemeinde einbringen zu dürfen, einen Dienst zu übernehmen. Gott hat mich für würdig erachtet, mir einen besonderen Blick zu geben für das Leid oder für die Freude der Menschen, für das Mittragen, für das Mitgehen. Also das Erste ist, wie ich zur Einstellung und Haltung komme, dass ich mich erstmal frage, für was hat Gott mich würdig erachtet und damit mir auch seine Würde gegeben? Und die zweite Frage wäre dann, wenn ich diese Würde habe, dann hat ja Gott auch alle anderen Würden mit Würde ausgezeichnet. Und dann gucke ich mir natürlich die anderen an. Jetzt muss ich ja natürlich bei dir als Lehrer bleiben. Ne? Also du schreibst ja Noten. Ne? Ist ja nicht so um. Weißt du, ich bin nur kurze Zeit Lehrer gewesen, weil ich es nicht ertragen habe, Noten zu schreiben. Nicht, also ich hatte nicht mit 1, 2 so meine, ab befriedigend wurde es kritisch, ab ausreichend wurde es noch schwieriger. Es ist ja nicht das Problem des Schülers, dass er ausreichend oder mangelhaft in der Schule ist. Es war mein Problem, denn die schlechte Note, die ich gegeben hatte, hat mir ja gesagt, warum habe ich an diesem Schüler versagt, ne? Dass er nur ausreichend in Mathe ist. Kannst du mir folgen? Ne?
Ja, können wir auch nach dem Gottesdienst gerne nochmal erörtern.
Aber viel anders ist zum Beispiel das, was ich an der Schule gehasst habe, war Pausenaufsicht. Erstens wollte ich mein Brot essen und auch ein bisschen die Pause genießen. Und ich war in einem Gymnasium mit 800 Schülern und es war so eine Gesamtschule. Also der Schulhof war das Chaos schlechthin. Die Schüler haben sich geprügelt, haben sich das Nasenbein geknickt, dann lag einer auf dem Fußboden, dann hat einer Nasenbluten gehabt und dann konnte ich ja nicht mein Pausenbrot essen. Das schmeckte mir dann auch nicht mehr, sondern ich musste ja eingreifen. Das ist ja Sinn von Pausenaufsicht. Und dann bin ich zu den Schülern hingegangen und habe gesagt, was machst du da eigentlich? Findest du das in Ordnung? Nein, sagt er, ich weiß, wir sollen nicht schlagen und auch nicht dem anderen das Nasenbein knicken, blutig. Ich bekenne mich sündig und schuldig und reuig. Nein, habe ich gesagt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe ein viel größeres Problem. Du hast dich gerade an einem Kunstwerk Gottes vergriffen. Du hast einen Menschen, dem Gott seine Würde gegeben, zusammengeschlagen, ihn blutig geschlagen, hast ihn verletzt. Das war ein unwürdiger Umgang. Nicht zwischen uns Menschen, sondern du hast dich an einem Bild, an einem Schöpfungsgedanken Gottes vergriffen. Was war das Ergebnis? Wenn ich Pausenaufsicht habe, haben die sich nicht mehr geprügelt. Und warum haben die sich nicht mehr geprügelt? Die wollten sich nicht immer die gleiche Predigt anhören. Das Dritte, also die Frage ist erstens, wenn ich Menschen begegne, Gott hat denen auch die Würde gegeben. Und das Dritte ist, das ist, glaube ich, das Schwierigste, aber was man am besten in einer Gemeinde einüben kann, ist einen wachen Blick zu haben. Ich glaube, Höflichkeit oder alle Tugenden haben immer etwas zu tun mit dem Blick, den ich für den Menschen habe. Und wenn ich den Blick für den Menschen habe, dann muss ich mir die Augen öffnen und dann weiß ich auch meistens, was ich für diesen Menschen zu tun habe. Und dann ändert sich auch der Alltag. Wenn wir den Blick untereinander, füreinander finden, dann verändert sich eine Gemeinschaft, dann verändert sich unser Alltag. Also für einen Lehrer, ich fasse das für dich zusammen. Ne?
Drei Punkte.
Erstens, welche Würde hat Gott mir verliehen, mit welchen Gaben und Talenten? Das Zweite, wenn mir ein Mensch begegnet, mit welcher Würde und mit welchen Werten hat Gott diesen Menschen ausgestattet? Und den Dritten, wie öffne ich im Alltag meinen Blick, um dem auch so zu entsprechen?
Erträgst du noch eine Nachfrage?
Ja.
Was ist denn mit Menschen, die mir gegenüber nicht höflich sind, die mich verletzen, die mich fertig machen. Das ist ja dann schon ganz schön schwer, demjenigen noch höflich zu begegnen. Auch wenn ich denke, es ist ein Geschöpf Gottes.
Naja, ich könnte jetzt so pastoral biblisch antworten, überwinde das Böse mit Gutem, ne? Aber das ist ja also leichter gesagt als getan. Unser Leben besteht ja letztlich nicht nur darauf, dass uns lauter Engel begegnen und immer Leute, die gut drauf sind. Ich frage mich manchmal auch so abends, wenn ich auf meiner Bettkante sitze, ach Herr, was hast du dir dabei gedacht, mir heute diesen Kotzbrocken über den Weg zu schicken? Aber das kann ja auch eine Reifung sein. Und ich glaube, wir werden nicht Gewalt mit Gegengewalt, Unhöflichkeit mit Unhöflichkeit, Rücksichtslosigkeit mit Respektlosigkeit beantworten, sondern wir werden eigentlich nur ein Stück die Welt verändern, indem wir uns dann ja wirklich das Böse mit Gutem überwinden. Und dann frage ich dich mal, wo denn bitteschön in der Bibel steht, dass der Weg eines Christen in dieser Welt immer ein leichter sein muss.